ein junger Mann von Besucherdienste dieser Organisation Evangelium in jedes Haus, EJH, geht von Haus zu Haus und wird da auch wo eingelassen. Und da beginnt man dann bei dieser Familie über den Glauben zu sprechen. Und über kurz oder lang fragt dieser Besucher, dieser junge Mann, gibt es auch in diesem Haus eine Bibel? Und dann sagte die Frau, ja, wir haben eine Bibel, aber sie ist uralt. Und ich weiß nicht, ob die heute noch gilt. Seht ihr, für uns ist das zum Lachen. Natürlich, wenn ich eine schöne Geschichte finde, erzähle ich sie immer gerne vorher. Für uns ist das zum Lachen, denn wie kann dieses Wort alt sein, wenn es von Gott ist und er es für alle Zeiten den Menschen gegeben hat, solange die Erde uns zumindest trägt. Aber Menschen, die nie hineingeschaut haben oder die irgendeine Vorstellung haben von dieser Bibel und vom Glauben überhaupt, muss es so alt vor. Vielleicht war die Bibel auch wirklich schon uralt. Und dann weiß man natürlich nicht, gilt die heute noch. Ich möchte auch zum Anfang ein Wort lesen, das nicht die Grundlage unserer oder meiner Predigt sein wird. Und zwar gefällt mir das so, Paulus erinnert den Timotheus, dem er einen Brief, zwei Briefe geschrieben hat, an den Wert des Wortes Gottes. Und zwar sagt er da, manche kennen die Stelle vielleicht, du bist ja von frühester Kindheit an mit der Heiligen Schrift vertraut. Sie zeigt dir den Weg zur Rettung, den Glauben an Jesus Christus. Denn die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben. Sie soll uns unterweisen, sie hilft uns, unsere Schuld einzusehen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen und so zu leben, wie es Gott gefällt. So werden wir reife Christen und als Diener Gottes fähig, in jeder Beziehung Gutes zu tun. Ein bisschen eine modernere Übersetzung, aber hat mir gut gefallen. Bedenken wir, dass Paulus mit Heiliger Schrift, das kommt hier vor in diesem Brief, natürlich nur das Alte Testament gemeint haben kann. Das Neue Testament gab es noch nicht. Die Evangelien waren noch nicht geschrieben. Die Briefe noch nicht zu einer Einheit zusammengefasst. Und doch sieht er darinnen, im Alten Testament, Anleitung und Führung zum Glauben. Und indem er sich in seinen Briefen auf das Alte Testament bezieht, ganz besonders stark, glaube ich, im Galater und vor allem im Römerbrief, trägt er mit dazu bei, dass eben diese Briefe später zur ganzen Heiligen Schrift gezählt werden. Wir Menschen sind viel und immer wieder auf der Suche. Wir suchen nach dem Glück. Manche suchen nach einem Kick, brauchen den Nervenkitzel. Die einen besteigen den Mount Everest, andere stürzen sich im freien Fall aus großer Höhe in die Tiefe, im Vertrauen auf einen sich öffnenden Fallschirm. Manche durchqueren ganze Kontinente mit dem Fahrrad und andere erforschen die Tiefen des Meeres und vieles anderes mehr. Forscher und Wissenschaftler suchen nach den letzten Geheimnissen dieser Welt und des Universums. Mediziner forschen und suchen nach Wirkstoffen, um Krankheiten zu besiegen. Und dann gibt es manche, die suchen auch nach sich selbst. Diese Selbstfindung. Sie suchen nach Erfüllung und Befriedigung ihrer Wünsche. Und dann gibt es tatsächlich auch welche, die suchen nach Gott. Sie suchen nach dem Himmel oder wie sie dorthin gelangen könnten. Die Bibel hat zur Suche der Menschen natürlich auch einiges zu sagen. Und sie behauptet, wer sich aufrichtig und ernsthaft auf die Suche nach Gott macht, wird dort auch fündig werden. Der bekannteste Spruch diesbezüglich ihr werdet ihn wahrscheinlich alle kennen, der sicher der von Jesus, den er sagt in Matthäus 7, suchet, so werdet ihr finden. Jesus selbst sagt von sich, der Hirte geht und sucht das verirrte Schaf. Und er sagt doch, ich bin gekommen zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Und Paulus schreibt an die Kolosser, sucht, was droben ist, wo Christus ist. Und im Alten Testament wird auch zum Suchen ermuntert. Suchet den Herrn, solange er zu finden ist. In Jesaja 55. Denn es könnte die Zeit kommen, wo es dafür zu spät ist. Und ein Beter bekennt im Psalm 77, in der Zeit meiner Not suchte ich den Herrn. Eine Bibelstelle, die mit Suchen zu tun hat, habe ich noch nicht erwähnt. Um die geht es heute. Und wir wollen auch darüber nachdenken, wie wir damit umgehen. In allen vier Evangelien können wir Situationen miterleben, wie Jesus und die Gesetzeshüter des Volkes aneinander geraten. Die Gründe dafür sind vielfältig. Einer der häufigsten und auch der schwerwiegendsten sind immer solche Aktivitäten Jesu, die er am Schabbat tätigt. Die gesetzmäßigen Einschränkungen für diesen Tag sind durch zusätzliche Regelungen im Laufe der Jahrhunderte so rigoros geworden, dass darüber die Gnade und die menschliche Hilfsbereitschaft verloren gegangen sind. Das Gesetz wurde wichtiger als der Mensch. Oft sind es aber auch andere Gesetze, die Jesus anders zu interpretieren wagte, als es üblich war. Bekanntestes und markantestes Beispiel ist ja das von der Ehebrecherin, die auf frischer Tat ertappt, gesteinigt werden sollte. Jesus will jetzt nicht das Gesetz, das Mose gegeben hat, umkrempeln oder verändern, aber er will was anderes. Er will zu den Herzen der Menschen vordringen, wie übrigens immer. Vielleicht haben wir es selber auch erlebt, dass er in unser Herz vordringen wollte. So nimmt er diese Situation zum Anlass, alle tatkräftigen Steinewerfer zur Selbsterkenntnis ihrer eigenen Unvollkommenheit zu führen. Und das Beste finde ich immer wieder, er sagte dazu nur einen Satz. Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und alle gingen sie weg. Am Schluss war er allein mit dieser Ehebrecherin. Nicht weniger schwer taten sich die Obersten des Volkes samt den anderen Zuhörern mit dem, was Jesus über sich und sein Verhältnis zu Gott sagte. Der Evangelist Johannes geht in besonderer Weise in seinen Texten auf die Aussagen Jesu ein. Nirgendwo sonst sagt Jesus so viel und so konkret über sich aus, nämlich, dass Gott sein Vater sein soll und er somit sein Sohn sei. Das war in den Augen der Juden Gotteslästerung. Dass er der gesandte Messias sein soll, noch viel mehr. Und dass er den Pharisäern und Schriftgelehrten, den Sadduzäern, ihr heuchlerisches Gehabe vor Augen hielt, machte ihn nicht gerade beliebter. All diese Fehltritte, unter Anführungszeichen, die Fehltritte Jesu, führten nicht selten zu heftigen Auseinandersetzungen, ja zu Anklagen und nicht selten zu heimlichen Absprachen, diesen Jesus aus der Welt zu schaffen. In solch einer Situation sind wir nun im 5. Kapitel des Johannesevangeliums. 38 Jahre lang hat da ein Kranker vergeblich versucht, in das heilende Wasser des Teiches Bethesda zu steigen. Und da kommt Jesus eines Tages vorbei und heilt ihn. Es war aber an dem Tag Schabbat, heißt es so lakonisch. Heilen ist Arbeit. Arbeit ist am Sabbat, untersagt. Das genügte den Gesetzeshütern, sich verbal auf den heilenden Arzt Jesus zu stürzen. Dazu kam noch, dass Jesus sich für sein Handeln auf Gott, seinen Vater, berief. Mein Vater, sagte er, wirkt bis auf diesen Tag und ich wirke auch. Darum trachteten die Juden noch viel mehr danach, ihn zu töten, weil er nicht allein den Sabbat brach, sondern auch sagte, Gott sei sein Vater und machte sich so selbst Gott gleich. Johannes 5, 17 und 18. Was Jesus sagt, ist für die Ankläger schwer verdaulich. Jesus spricht erst von der Vollmacht des Sohnes und woher er diese Vollmacht bekommt. Er sagt jetzt zu ihnen, wer den Sohn ehrt, der ehrt den Vater. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben durchgedrungen. Die Werke, die mir der Vater gegeben hat, damit ich sie vollende, bezeugen von mir, dass mich der Vater gesandt hat. Gottes Wort, das ist euer Problem. Gottes Wort habt ihr nicht in euch wohnen, sagt er ihnen, denn ihr glaubt dem nicht, den er gesandt hat. Das sind harte Worte denen gegenüber, die sich, das muss man sich so wirklich bildlich vorstellen, die sich täglich in die Tora, in die Propheten und in die Psalmen vertiefen. Kein Buchstabe, kein Wort, kein Satz entgeht ihnen. Sie wissen über alles Bescheid. Scheinbar doch nicht. Sonst muss Jesus nicht so mit ihnen reden. Mit unermüdlichem Eifer und großem Bemühen versuchen sie, die Bedeutung der Schriften zu erklären und zu verstehen. Aber da setzt Jesus an mit ein paar interessanten Aussagen. Wir beschäftigen uns jetzt erstmal mit der Situation von damals und kommen danach aber auch auf uns zu sprechen. Auch wir sollen uns wie immer herausfordern lassen von dem, was Jesus sagt. Er sagt zuerst zu ihnen, ihr sucht, ihr forscht und ihr studiert in der Schrift. Ja, das tun sie tatsächlich mit großem Eifer und übrigens bis heute. Und Jesus will damit nicht sagen, dass das falsch sei. Und er sagt ihnen, denn ihr seid ja überzeugt, ihr findet das ewige Leben darin. Das ist ein sehr guter Ansatz, an Gottes Wort heranzugehen. Diese Überzeugung, das ewige Leben in diesen heiligen Schriften zu finden, war noch nie falsch. Dieses Angebot gilt das ganze Alte Testament hindurch. Es gibt darin beredte Beispiele von Gottes Zuneigung und Liebe seinem Volk gegenüber, sowie konkrete Anleitungen zu einem gottgefälligen, frommen Leben, das den Himmel als Belohnung zur Folge hat. Zum Beispiel das schönste Wort dazu, Micha 6, Vers 8, der Prophet Micha: Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Da happerte es. Liebe üben. Und dann sagt er noch, und sie, die Schrift ist, die von mir zeugt. Warum? Er zeigte sein ganzes Leben lang, solange er in seinem Dienst unterwegs war mit seinen Jüngern, er zeigte die ganze Zeit Liebe. Nichts als Liebe. So einfach wäre das also. Somit wäre es mühelos für diese Bibelforscher möglich gewesen, in Jesus den Messias zu erkennen. Aber ich habe mir auch die Frage gestellt, war das wirklich so einfach und klar? Es gibt Momente, da verstehe ich sie, diese Bibelforscher nenne ich sie mal, und die Juden der damaligen Zeit. Stellen wir uns jetzt mal vor, es bekommt eine Aufgabe. Wir müssten versuchen, Jesus allein aus den Schriften des Alten Testaments zu erkennen. Ohne die Evangelien zu kennen. Ohne jemals die Ausführungen eines Paulus, eines Petrus in ihren Briefen gelesen zu haben. Auch ohne zu wissen, welche Wege Gott später dann mit der Gemeinde in der Apostelgeschichte gegangen ist. Das können wir alles nachlesen. Und ohne etwas von Weihnachten, Karfreitag, Ostern und Pfingsten auch nur zu ahnen. Keine leichte Aufgabe. Abgesehen davon, dass wir nicht in diese religiöse Kultur mit der Tora und den Auslegungen in Talmud hineingeboren worden sind und viele Rituale uns fremd sind. Wir müssten schon sehr spitzfindig sein, um aus verschiedenen Stellen die Ankündigung eines neuen Königs, eines Gesalbten, eines Messias zu erkennen und ihn dann auch als solchen zu akzeptieren, wenn er vor uns stünde. Aber der nächste Satz klärt uns auf, warum die Schriftgelehrten blind sind für den Messias. Ihr wollt, sagt er ihnen, ihr wollt nicht zu mir kommen. Und das meinte nicht, dass sie mit ihren Füßen sich in Bewegung setzen und zu Jesus kommen, sondern dass sie in diesen Jesus sich hineinleben als den Messias. Ihr wollt nicht zu mir, ihr wollt Abstand halten zu mir. Dieser Jesus wurde ihren Vorstellungen eines Messias nicht gerecht. Ist das eine Entschuldigung? Was mich immer wieder schon als Kind erstaunt hat, wie konnten diese Menschen all das, was Jesus sagte und vielmehr, was er an Wundern tat, einfach hinnehmen, ohne so erstaunt zu sein, dass sich vor ihnen eine Macht manifestierte, die nur göttlichen Ursprungs sein konnte. Noch dazu, wo man diesem Jesus, außer seine Gesetzesbrüche, wie sie Pharisäer eben sahen, nichts Unmoralisches, sondern Liebe und Anteilnahme nachsagen konnte. War das als Ausweis, als Zeugnis, dass er der von Gott Gesandte ist, war das zu wenig? Ich habe mich deswegen gewundert, weil ich als Kind all das, was ich in der Kinderstunde gehört habe über Jesus und seine Wunder, weil ich das alles mühelos geglaubt habe. Und dann bin ich erwachsen geworden. Und dann ist alles Quere in mein Leben hineingekommen. Und dann ist dieser Glaube, ich weiß nicht, irgendwo verschwunden, in der Kniescheibe oder irgendwo, war weg. Und dann musste ich wieder lernen, das, was in dem Wort steht, zu glauben. Aber für die, die Jesus selbst gesehen haben und auch diese Wunder, was sollten denn noch für Zeichen geschehen? Die Schriften legen von Jesus Zeugnis ab, aber zu ihm wollen sie nicht kommen. Eine geradezu tragische Situation entsteht. Da bemühen sich die Juden darum, die Schriften möglichst genau zu verstehen und zielen doch genau an dem vorbei, was ihnen unmittelbar vor Augen steht. Sie vermögen nicht zu sehen, dass Jesus der von Gott Gesandte ist. Das Brot des Lebens, das Licht der Welt, die Auferstehung und das Leben. Und niemand kommt zum Vater, denn durch mich, wer mich sieht, sieht den Vater. Ich und der Vater sind eins. So lauten die großen Worte, mit denen Jesus im Johannesevangelium über sich und seine Sendung durch Gott spricht. Und Jesus fährt fort, ich erkenne an euch, dass ihr nicht Gottes Liebe in euch habt. Ein hartes Wort. Und wenn sie sich genau betrachtet haben, mussten sie verstanden haben, dass Jesus recht hat. Gottes Liebe, die ausstrahlt, die barmherzig ist, die Mitgefühl, Mitleid zeigt und helfen will und die nicht vom Gesetz des Sabbats zugedeckt wird. Jesus sagt, ich bin gekommen in meines Vaters Namen und ihr nehmt mich nicht an. Wenn ein anderer kommen wird in seinem eigenen Namen, den werdet ihr annehmen. Das Göttliche übersehen oder beiseite schieben und das Menschliche auch sich selbst höher bewerten. Groß ist die Neigung, selbsternannten Meinungsführern nachzulaufen, die doch oft nicht mehr zu verkündigen haben als sich selbst. Wie soll es euch auch möglich sein zu glauben, sagt Jesus, die ihr Ehre voneinander nehmt. Aber die Ehre, die von dem alleinigen Gott ist, die sucht ihr nicht. Schwierig. Sie waren überzeugt, dass sie das tun. Mit ihrer Forschung in der Bibel und mit jedem Tag in die Tora hineinstürzen, möchte ich fast sagen. Und sie lesen und sie auch sie besprechen und wirklich diskutieren, muss man sagen. Den alleinigen Gott, die Ehre, dem gebt ihr nicht, die sucht ihr nicht. Sie sind überzeugt, dass sie mit ihrer akribischen Erfüllung der Gesetze Gott ehren. Und jetzt sagt Jesus, ihr sollt nicht meinen, dass ich euch vor dem Vater verklagen werde. Es ist einer, der euch verklagt. Und jetzt kommt was Ungeheuerliches. Ich weiß nicht, wer von euch weiß, was jetzt kommt. Ich wusste es auch nicht. Es gibt einen, der euch verklagt. Mose, auf den ihr hofft. Wenn ihr Mose glaubtet, so glaubtet ihr auch mir, weil er hat von mir geschrieben. Hunderte Male sind sie wahrscheinlich über diese Stelle gestolpert. Und sie haben es nicht gemerkt, dass jetzt der Zeitpunkt ist, wo Jesus vor ihnen steht, dass das sich erfüllt, was Mose sagt. Wir kommen gleich dazu. Das ist natürlich provokant von Jesus. Das ist die große Störung aller Selbstzufriedenheit. Forscht ihr nur in den Schriften. Sie selbst sind es, die euch verklagen. Das müssen auch wir uns gesagt sein lassen, wenn wir die biblischen Texte nur als historische Dokumente lesen würden und ihrem Anspruch aber ausweichen. So aber weist Jesus sie und auch uns darauf hin, dass wir doch mal den Heiligen Schriften wirklich Glauben schenken sollten. Er macht zwar keine genaue Angabe, welche Stelle aus der Tora er meinte, aber die besagten Stellen scheinen damals doch gängige Erkenntnis gewesen zu sein. Jetzt passt auf. Im ersten Kapitel des Evangeliums, des Johannesevangeliums, hören wir ein interessantes Argument des Philippus, ein Jünger von einer der ersten Jünger von Jesus. Nämlich, der lädt Nathanael ein und sagt, er soll mit ihm zu Jesus kommen. Ich will ihn mitnehmen zu Jesus. Und er sagt, komm mit. Wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben. Wir wissen, dieser Philippus war kein Pharisäer und kein Schriftgelehrter und kein Sadduzäer. Und doch wird er hier beschrieben als einer, der wusste, wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz und den Propheten geschrieben haben. Jesus, Josefs Sohn aus Nazareth. Ist auch interessant, nicht? Wir haben den gefunden, von dem Mose geschrieben ist. Und es musste ja der sein, der aus dem Himmel kommt, der Messias. Und dann sagt er daraufhin, Jesus, Josefs Sohn aus Nazareth. Und hier fiel mir nur ein kleiner Satz ein. Hier treffen sich Himmel und Erde, Gott und Mensch. Der Messias, der vom Himmel kommt, und es ist Jesus, der aus Nazareth. Josefs, er erwähnt sogar Josefs Sohn, also Philippus musste das wissen. Ist das nicht interessant? Philippus ist Feuer und Flamme, weil er in Jesus den angekündigten Messias erkennt. Und die in den Schriften Gelehrten interessiert das nicht. Das Wort in 5. Mose, steht es übrigens, 5. Mose 18, 15, redet klar und deutlich davon, einen Propheten wie mich wird dir, Israel, der Herr, dein Gott, erwecken, aus dir und aus deinen Brüdern. Dem sollt ihr gehorchen. Und nun kann Jesus sagen, wenn ihr aber seinen, also Mose, Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben? Mit dem lässt er die Kritiker einfach stehen. Die Provokation des Johannesevangeliums ist der unerhörte Ausschließlichkeitsanspruch, den Jesus erhebt. Das ist eine harte Rede, sagen die Juden. Wer kann das hören? Können wir es hören? Es ist ein leichtes, über diese sturen Gesetzeshüter herzufallen und zu kritisieren, aber wie steht es mit uns? Betrifft uns das auch? Wir haben doch nicht die Probleme, die die damals hatten. Für uns ist doch alles klar, oder? Die Lehre des Evangeliums kennen wir in- und auswendig. Das reicht doch. Ist das wirklich so? Und reicht das auch wirklich? Ich bin aus eigener Erfahrung überzeugt, dass wir ein ganzes Leben lang, vielleicht sogar noch oder sicher auf dem Sterbebett Lernende sind und sein werden, die nie genug bekommen können von dem reichen Schatz der Bibel. Ich bin überzeugt, dass auch wir in der Schrift suchen und forschen sollen. Ich liebe das Wort aus Jeremia 23, in dem der Herr fragend feststellt, ist mein Wort nicht wie ein Feuer und wie ein Hammer, der Felsen zerschlägt, zerbricht? Nach wie vor glaube ich, dass das gottlose Herz der härteste Stein ist, der nur vom Wort Gottes gebrochen werden kann. Und deswegen muss man dieses Wort in die Heilige Schrift hineinschauen, lesen, suchen und finden. Als ich vor bald 50 Jahren hier in diese Gemeinde kam, hat man mir schnell mal die Jugend anvertraut. Und wir haben bald gemeinsam begonnen, mit Hilfe eines Bibelkurses in der Bibel zu suchen und zu forschen. Und wir sind in unzähligen Sitzungen und stundenlangen Auseinandersetzungen in der Bibel fündig geworden. Ich behaupte immer gern, dass ich am allermeisten davon profitiert habe. Denn diese Stunden mit den unterschiedlichsten Fragen und den Antworten aus der Bibel waren eine mächtige Herausforderung, aber auch ein wunderbarer Segen. Wir freuten uns über das Wort, wie solche die reiche Beute machen. In Israel hatte ich ein Erlebnis der besonderen Art. Unser Guide, Asaf, war Jude. Was seinen Glauben betrifft, war er sehr zurückhaltend und hielt sich auch sehr bedeckt. Wir waren ja eine zusammengewürfelte Gruppe aus sehr verschiedenen Kirchen und Gemeinden. Sehr behutsam hat er uns die Orte, die wir besucht haben und die damit zusammenhängenden Geschichten sowohl aus jüdischer als auch aus christlicher Sicht nahegebracht. Wir haben des Öfteren gerätselt, ob er wohl ein messianischer Jude sei, also ein jesusgläubiger Jude. Zu Hause angekommen, erlebten wir etwas Interessantes. Wir lasen ein paar Wochen später ein Interview mit ihm. Und da erzählte er, wie er sich den Versuchen von Christen, ihn zu bekehren, verweigert hat. Ja, sogar vor ihnen geflohen ist, weil er so bedrängt worden ist. Aber, jetzt kommt das große Aber, er begann das Neue Testament, das Alte war ihm sehr geläufig, das haben wir gemerkt, er als Führer. Er begann das Neue Testament allein zu studieren. Las die Evangelien, verschlang begierig die Briefe des Juden Paulus mit seinen zig Hinweisen und Beweisen aus dem Alten Testament, dass Jesus der Messias sein musste. Und er wurde allein aus den Schriften ein sehr überzeugter Christ. Wie sagte doch Jesus, sucht in der Schrift, denn ihr glaubt, ihr habt das ewige Leben darin. Ja, wahrhaftig. Die ganze Bibel bezeugt Leben, das im Einklang mit Gott sein kann und will. Und sie ist, sagt Jesus immer hinten nach, die von mir zeugt. Was für Glückspilze sind wir doch? so sehr bevorzugt, weil wir die ganze Heilige Schrift haben. Wenn wir forschen in der Schrift, dann liegt vor uns nicht nur der halbe Plan Gottes, das Alte Testament mit seinen Verheißungen, sondern auch der Teil mit seinen Erfüllungen im Neuen Testament. Und wir lernen darin einen Pharisäer, den Paulus, kennen, der sein ganzes Wissen um das Alte Testament in die Waagschale geworfen hat, um uns zu beweisen, dass der Jesus, der ihm auf dem Weg nach Damaskus begegnet ist und seine Jagd auf die ersten Christen gestoppt hat, dass der von Gott Gesandte, der Messias ist. All das haben wir zur Verfügung, wenn wir uns in die Heilige Schrift vertiefen und das Evangelium ganz verstehen wollen. Aber wie traurig wäre es, wenn der nächste Satz, den Jesus seinen Zuhörern damals sagte, auch auf uns zutreffen würde: aber ihr wollt nicht zu mir kommen. Sozusagen, ihr wollt nicht in diese Schrift hinein. Ist das nicht oft das größte Problem, wenn wir Antworten auf unsere Fragen suchen, wenn wir ewiges Leben begehren, dass wir Jesus in unserer Suche außen vor lassen und wir nicht zu ihm kommen? Auf dem Weg durch Samarien trifft Jesus eine Frau an einem Brunnen. Und diese Frau erkennt im Laufe des Gesprächs in Jesus den Messias. Und was macht sie? Sie läuft voller Begeisterung in den Ort und erzählt von ihrer Begegnung mit Jesus, von dem Messias. Einige Menschen sind so angetan von ihrem begeisterten Bericht, dass sie auch glaubten. So steht es in der Bibel. Das motivierte sie aber auch, zu Jesus zu gehen und ihn zu bitten, dass er bei ihnen bleibe. Was Jesus auch tut: 2 Tage ist er bei ihnen und hat sicherlich nicht Smalltalk gemacht. Und da heißt es, so konnten ihn jetzt alle hören, und schließlich glaubten noch viel mehr Menschen an ihn. Sie sagten zu der Frau: jetzt glauben wir nicht nur deshalb an Jesus, weil du uns von ihm erzählt hast. Wir haben ihn jetzt selbst gehört und wissen, er ist wirklich der Heiland der Welt. Wohlgemerkt, Jesus, es wird uns zumindest nicht beschrieben, hat dort kein Wunder getan, sondern nur, unter Anführungszeichen nur, den Menschen die Augen geöffnet über ihre Sünden und seine Sendung in diese Welt. Ja, aber wirst du sagen, wie kann ich heute zu Jesus kommen? Er ist ja nicht mehr da. Hier gilt dieselbe Aufforderung Jesu: sucht, lest, forscht in der Schrift, sie ist, die von mir zeugt. Und noch ein Werkzeug hat uns Jesus selbst in die Hand gegeben. Nicht nur suchet, so werdet ihr finden, sondern auch bittet, so wird euch gegeben. Klopft an, so wird euch aufgetan. Das Gebet bringt uns Jesus nahe. Das ist ein interessanter Satz, habe ich selber dann beim Schreiben entdeckt. Das Gebet bringt uns Jesus nahe. Es bringt uns näher zu Jesus und es bringt Jesus nahe zu uns. Das Gebet bringt uns Jesus nahe im doppelten Sinn. Nahe dich zu Gott, so naht er sich zu dir, schreibt Jakobus in seinem Brief. Eine wunderbare Wechselbeziehung. Und dann erfüllt sich auch eine Verheißung, die Jesus selbst gegeben hat, in Johannes 15. Der Heilige Geist, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, der wird euch in alle Wahrheit leiten. Und der wird Zeugnis geben von mir. So kommen wir also an Jesus heran. In der Schrift und im Gebet und durch den Heiligen Geist. Und diese Schrift, alle Schrift, ist von Gott eingegeben. Nochmal zum Schluss, das, was wir am Anfang im Timotheusbrief gelesen haben: sie zeigt dir den Weg zur Rettung, den Glauben an Jesus Christus, denn die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben. Sie soll uns unterweisen, sie hilft uns, unsere Schuld einzusehen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen und so zu leben, wie es Gott gefällt. So werden wir reife Christen und als Diener Gottes fähig, Gutes zu tun. Amen.